Seit fast 3 Jahren leben wir jetzt mit der Corona-Pandemie. Sie hat unser Leben und unseren Alltag verändert. Neue Unsicherheiten sind durch diese Corona-Pandemie dazugekommen. Wir alle mussten und müssen immer noch Entscheidungen treffen, die mit Risiken verbunden sind. Soll ich mich impfen lassen? Brauche ich den zweiten Booster? Ja oder nein? Ist es sicherer, mit dem Auto zu fahren oder kann ich die U-Bahn oder den Bus nehmen? Soll ich Maske tragen und wenn ja, wo und wann? Und was ist mit Homeoffice, Schul- und Theaterschließungen? Und sagt mein Schnell- oder PCR-Test eigentlich die Wahrheit? Felix Rebicek ist Kognitionspsychologe und wissenschaftlicher Leiter und Geschäftsführer des Harding-Zentrums für Risikokompetenz an der Universität Potsdam. Anfang Oktober habe ich mit ihm über das Thema Risikokompetenz in Pandemiezeiten gesprochen. Hallo, Herr Rebicek.
Hallo.
Sie untersuchen als Wissenschaftler Probleme des Risikos, beschäftigen sich also mit Risikokommunikation. Wenn wir das Risikothema oder das Unsicherheitsthema am Beispiel der Pandemie betrachten, Inwieweit hat uns die Corona-Pandemie eine neue Fülle von Problemen der Ungewissheit gebracht?
Naja, neue Probleme der Ungewissheit vor allem im Sinne der Aufmerksamkeit für die Gesamtgesellschaft. Mit Sicherheit waren viele der Probleme vorher schon da, aber die Menschen haben erstmals, alle Menschen, sehr viel mehr Kontakt damit bekommen, wie Politik handelt, wenn sie wenig weiß oder wenn sie gar nichts weiß. Und es wurden sozusagen, erstmal wurde vielen Menschen klar, wie Wissenschaft funktioniert, dass es ein Prozess ist, wenn die empirische Forschung Stück um Stück Studien macht und sammelt und Erkenntnisse einsammelt und feststellt, okay, wir kommen so langsam zu einer Einschätzung, die belastbar ist. Dieser Prozess, bei dem es auch zu Konflikten von gegensätzlichen Beobachtungen kommt, aber auch zu Phasen, in denen man einfach noch auf die Erkenntnisse warten muss und trotzdem entscheiden muss. Diesen Prozess haben sozusagen alle ja mehr und mehr beobachten können. Und die Frage ist jetzt einfach, werden darauf die richtigen Antworten gefunden? Knüpft man da an dieses Verständnis und findet dann sozusagen Wege, möglichst viele Menschen auch einzubinden in diese Prozesse?
Ein Problem der Ungewissheit ist ja für viele Menschen das Impfen. Wenn wir uns das mal als Beispiel nehmen. Sie haben sich sehr konkret in einer Studie angeguckt, wie dabei erfolgreiche Impfkommunikation aussehen kann. Was haben Sie da konkret gemacht?
Ganz konkret ist es so beim Impfen, dass wir versuchen, zuallererst eine informierte Entscheidung des Einzelnen auf den Weg zu bringen. Das ist das Ziel. Die Zielstellung ist, dass der einzelne Bürger, die Bürgerin versteht, was sind die möglichen Konsequenzen des Impfens und Nichtimpfens. Und jetzt kommen wir in die spezielle Situation rein, dass wir einen Teil des Problems, ob ich mich impfen lassen soll oder nicht, durchaus als Problem des Risikos formulieren können. Man könnte sagen, oh, wir haben belastbare Schätzer davon, was passiert, wenn ich mich impfen lasse oder nicht impfen lasse. Ein Stück weit. Das ist natürlich nicht für alle Impfstoffe gleich. Es ist auch nicht für alle Zeiträume gleich. Es gibt randomisiert kontrollierte Studien, wie quasi bei denen Teilnehmer am Anfang noch gar nicht wissen, ob sie den Impfstoff erhalten oder nicht. Und dann guckt man sich an, wie geht es den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Und diese Studien haben dazu beigetragen, herauszufinden, wie wirksam Impfstoffe sind in bestimmten Zeitfenstern. Und herauszufinden, wie gut die Impfstoffe vertragen werden. Und diese Erkenntnisse sind tatsächlich als Problem des Risikos darstellbar, also Kommunikationsproblem. Das heißt, Sie könnten an die Leute rantreten und sagen, um eine informierte Entscheidung zu unterstützen des Einzelnen, können wir zumindest schon mal sagen, das wissen wir über die Optionen, über die möglichen Konsequenzen, wenn Sie sich impfen oder nicht impfen lassen und wie wahrscheinlich die antreten. Und dann gibt es trotzdem die Unsicherheit oder Ungewissheit, die betrifft die Fragen, wie lange die Wirkung anhält. Zum Beispiel, wenn Sie erst Studien haben, bei denen Sie 2 Monate lang die Probanden beobachtet haben, die Teilnehmer beobachtet haben und die Teilnehmerin, dann wissen Sie natürlich noch nicht, wie es nach einem Jahr ist. Worauf ich hinaus möchte, ist aber Folgendes. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass man kommunizieren kann, belastbare Schätzungen kommunizieren kann, Risiken kommunizieren kann. Und trotzdem hat man natürlich Nichtwissen. Und diese epistemische Unsicherheit, so würde man das nennen, das darüber, dass wir nicht wissen, das müssen Sie auch darlegen. Und das führt uns im Grunde genommen zu anderen Kommunikatoren mit Blick auf die Impfentscheidung. Nämlich solchen Leuten, die sozusagen sich für Kampagnen einsetzen, politische Akteure. Diese müssen dann sagen, okay, was wissen wir über die Impfung, was wissen wir nicht? Und das Gleiche gilt natürlich auch bei Schulschließungen oder Maskenpflichten. Was wissen wir, was wissen wir nicht? Und dann ist der nächste Schritt zu sagen, okay, was tun wir jetzt, um das zu ändern?
Aber damit ich es richtig verstehe, diese Ungewissheit und auch ein Nichtwissen zu kommunizieren, ist auch wichtig.
Das ist wichtig.
Aber man kann es Vertrauen.
Man kann leider nicht sagen, dass es für alle Zuhörer immer gilt. Wie Sie selbst auch persönlich werden Sie wollen Sie bestimmte Dinge zum Beispiel auch nicht wissen. Also Sie akzeptieren auch bestimmte Ungewissheiten in Ihrem Leben. Es gibt mit hoher Wahrscheinlichkeit hier sozusagen Unterschiede zwischen einzelnen Menschen und bestimmten Kontexten. Also wir sehen in unseren Studien schon, dass es eine Mehrheit gibt, die das positiv schätzt, diese Art von Kommunikation, bei der Unsicherheit dargelegt wird. Aber wir sehen auch, dass es durchaus einen gewissen Teil gibt, bei dem das nicht positiv ankommt und das eher als gegenteilig empfinden. Das hängt eben davon ab, wie gut man das auch macht. Deswegen sage ich deswegen, weil wir hier an dem Punkt automatisch auch die Informationsbedürfnisse kommen. Ich habe vorhin das Wort Informationsbedarfe erwähnt und habe gesagt, das ist also der Mangel an Informationen, den Experten meinen, der müsste gedeckt werden, um eine gute Entscheidung zu treffen. Nicht weniger wichtig sind aber die Informationsbedürfnisse oder dieser Mangel, bei denen jetzt Experten nicht sagen würden, dass man das wissen muss. Also zum Beispiel sind das bei der Frage, ob ich mich jetzt impfen lasse oder nicht impfen lasse, ist die Frage danach, wie der Hersteller sein Geld verdient, interessant und in einem weiteren Kontext durchaus auch sehr wichtig. Ob es relevant ist für die Impfentscheidung per se, ist eine andere Frage. Das heißt, es gibt so verschiedene Beispiele von Mängeln, die man sich wünscht, dass da jemand sich gekümmert hätte. Und das führt uns zu zwei Punkten. Erstens, wurde das hinreichend getan in der Vergangenheit? Und wie macht man das? Zu dem Hinreich in der Vergangenheit haben wir eine Studie gemacht, eine Längsschnittstudie zusammen mit Infratest DMAP, bei der wir die Möglichkeit hatten, Datensätze von November 2020 auszuwerten, in denen Teilnehmer gesagt haben, was bezogen auf eine kommende Impfung, was so die Unsicherheiten sind, was für sie für die Impfung spricht, was für sie gegen die Impfung spricht, warum sie unentschieden sind. Und was wir gemacht haben ist, im August dieses Jahres, also jetzt vor kurzem erst, zu beginnen zu sagen, okay, liebe Leute, wie steht es denn darum, um die Aufklärung dieser Gründe, die ihr damals hattet? Wir haben jedem individuell die Kernaussagen vorgelegt, nochmal, die er damals getroffen hat. Seine eigenen. Dann haben sie gefragt, ja, wurde das denn eher oder vollständig hinreichend aufgeklärt? Und dann stellen wir fest, dass es tatsächlich nicht erfolglos war, aber jedes zweite Bedürfnis und jeder zweite Bedarf, jetzt mal grob vereinfacht, wurde erfüllt zu dem Zeitpunkt der ersten Impfentscheidung. Was ich damit sagen will, ist, wir haben einen großen Teil von Personen, die halt aufgeklärt wurden aus ihrer Sicht und einen großen Teil, der nicht aufgeklärt wurde, hinreichend. Und die Frage ist, was hatte das für Konsequenzen dann? Und was lernen wir daraus, wie ich vorhin sagte, der zweite Punkt, für die Mittel, die wir einsetzen? Und die Konsequenzen, die wir beobachten können, sind die folgenden. Wir haben auch gefragt, warum Leute sich haben impfen lassen. Und wir haben ihnen vorausgewählte Gründe angeboten, die zum einen typischerweise durch Kommunikation der Aufklärung für informiertes Entscheiden adressiert wird. Also Gründe wie zu sagen, okay, mein Risiko, mich zu infizieren, ist groß. Ich möchte meine Gesundheit schützen. Ich möchte die Gesundheit meiner Angehörigen schützen. Haben ihnen aber auch Gründe zur Auswahl gestellt, die zum Beispiel Ängste betrafen. Einfach die Furcht, andere anzustecken, die Furcht, sich anzustecken, das macht einen gewissen Unterschied. Und wir haben aber eine dritte Kategorie, und das ist die interessanteste in dem Fall. Und zwar nämlich die Gründe, die ich jetzt mal zusammenfasse, grob als, sagen wir mal, ich nenne es mal Persuasionsgründe. Also Gründe, für die keine Aufklärung erforderlich ist. Sondern dass die Leute gesagt haben, ja, es war Druck von Angehörigen, es war Druck der Gesellschaft, es war Werbung, es war das Vorbild von Berühmtheiten. Es war mein Wunsch, zu bestimmten Veranstaltungen gehen zu können. Es war sozusagen, ich wollte Incentives, was kriege ich dafür? Das heißt, wir haben eine Palette angeboten, die auf der einen Seite informierte Gründe sein würden, Gründe, die man informieren kann, und das andere eben solche, die eben nicht informierbar sind, Persuasionsgründe, Überredungsgründe würde ich es jetzt nennen. Und was wir herausfinden ist, dass natürlich Teilnehmer, wenn sie nicht über hinreichend informiert waren, dann auf andere Gründe auswichen oder aus anderen Gründen schlicht gesprochen geimpft haben. Und dass das aber nicht einfach rechtlich oder ethisch schön ist, um es mal so zu formulieren. Rechtlich deshalb, weil wir ein Gesetz zum Schutz der Rechte von Patienten haben, bei denen es eine informierte Entscheidung geben soll, als Folge einer Aufklärung. Und nicht nur, weil es ethisch, moralisch im westlichen Gesundheitssystem geplant und geboten ist, sondern auch, weil es positive Effekte hat, die Leute aufzuklären, wenn man sich das Problem des Impfens als saisonales Problem auch jetzt hernimmt, was auch absehbar war. Die Varianten mutieren ständig weiter, die Virusvarianten. Und das wird kein Wir-schlagen-es-einmal-tot-Problem, sondern es wird eher so sein wie ein saisonales Problem, wie die wiederkehrenden Influenza-Viren, die immer da sind. Konkret haben wir gemessen, dass Leute, die überwiegend Persuasionsgründe berichteten, sehr viel eher ihre Impfentscheidung bedauerten. Das ist ein wichtiger Parameter aus der Forschung. Aber vor allem wichtiger ist, dass diejenigen, die überwiegend informierte Gründe angaben, ein Vielfaches eher auch schon Angaben geboostert zu haben und auch Angaben, ein Vielfach höher, eher Angaben in Zukunft boostern zu würden, die nächste Auffrischung zu nehmen. Das führt uns dahin, dass die Wirksamkeit oder die Rolle der Kommunikation im Sinne der Information eben vielleicht nicht am Anfang das stärkste Mittel ist, um schnelle Effekte zu erzielen, um viele Leute zur Impfquote zu impfen und damit zur höheren Impfquote zu bringen. Aber wenn man das als Langzeitproblem sieht, bei dem es saisonale Auffrischung geben muss, dann spielt es eine große Rolle, wie man daran geht. Es ist eines, Risikokommunikation zu machen und tatsächlich Problem des Risikos, impfen oder nicht impfen, mit den besten Statistiken zu adressieren, mit Formaten, die verständlich sind, wie wir es versucht haben mit dem Robert-Koch-Institut zusammen in Form der Faktenboxen. Wenn ein großer Teil der Leute auch Informationsbedürfnisse hat, dann werden sie die nie durch einfach in Einrichtung sendende Kommunikation lösen, sondern sie kommen automatisch, das wissen ja auch die meisten Akteure jetzt, sie kommen in diese partizipativen Situationen rein, sie müssen mit den Leuten reden. Und unter dem Gesichtspunkt sind wir schon an dem Punkt, dass wir sagen müssen, okay, es muss in Zukunft halt weiterhin diese Aufklärungsangebote geben und auch aktiv auf bestimmte Gruppen zugehen. Und das passiert ja auch. Einerseits die Faktenbox, über die ich jetzt ganz kurz spreche, und andere Werkzeuge zur evidenzbasierten Gesundheitskommunikation, faktenbasierten Gesundheitskommunikation. Mhm. Und andererseits aber auch Dialogformate, die an diese Informationsbedürfnisse rangehen, was niemals erreicht werden kann durch einfach multimediale Angebote.
Was sind diese Faktenboxen, wenn Sie das mal erläutern?
Zu den Faktenboxen kurz, das ist halt unser Ansatz, aber es ist ein Ansatz evidenzbasierter Gesundheitsinformationen. Das heißt, sie versuchen, den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis zu einer medizinischen Intervention oder einer Maßnahme, einer präventiven Maßnahme zusammenzutragen und die Evidenz sozusagen zu sichten, zu bewerten und zu verdichten. Sie wollen am Ende des Tages eine Gegenüberstellung, was jenen Menschen passiert, meinetwegen die impfen lassen und denen, die nicht impfen lassen, hinsichtlich von Konsequenzen, die man verstehen kann, aber auch natürlich in der Gestalt wie Impfreaktionen oder potenzielle Nebenwirkungen.
Gibt es denn eigentlich bei Skeptischen, bei Unsicheren hinsichtlich der Impfentscheidung ein besonderes oder ein spezielles Informationsbedürfnis?
Es ist klar, dass wir genau diese Frage nach Informationsbedürfnissen hätten unter diesem Gesichtspunkt studieren müssen, wollen diese Leute die Impfung haben oder nicht und danach die Mittel gestalten. Was ich sagen will ist, 5 bis 6 von 10 wollten vor Zulassung der ersten Impfstoffe im Grunde genommen die Impfung haben. Eher oder sehr. Ich will mal ganz platt ausdrücken, die hatte man im Sack.
Ohne große Kommunikation. Und
ja. Man hätte sicher sagen können, normalen Medienbetrieb hätte man darüber berichten können, was haben die Zulassungsstudien ergeben und dann hätten die entsprechend wahrscheinlich das genau ihrer Absicht ein Stück weit gefolgt. Wenn wir aber gleichzeitig wissen, dass 4 von 10 Bedenken hatten, dann war natürlich, hätte man sich in der Zuteilung der Ressourcen überlegen müssen, wo geht man mit der Energie hin? Also wo muss man was bewegen? Die Frage ist also wirklich bei aller Kritik an den Plakatkampagnen aus vielleicht aus werblicher Sicht, wie Ärmel hoch oder Impfen hilft, im Sinne der Zielgruppe und der Bedürfnisse der Zielgruppen ist aus meiner Sicht das klar vorbei an den 4 von 10 und den Bedürfnissen, die sie haben. Und wenn man sagt, man setzt den ganzen Betrag, den ganzen Aufwand ein, um die 6 von 10 zu erreichen, die man eigentlich schon hat. Es gibt da sicher wichtige Funktionen wie Aufmerksamkeit schaffen, die Impfung ist jetzt da. Und auch den öffentlichen Raum ein bisschen zu bestimmen, zu sagen, okay, die Impfung ist gut. Das hat ja auch eine gewisse Wirkung. Doch am Ende des Tages, die Unentschiedenen und die Skeptiker, nach denen sie fragen, Skeptiker und Skeptikerinnen, die wollen, haben genau diese Informationsbedürfnisse, die jenseits der Informationsbedarfe liegen, die von denen ich sprach. Manchmal sind es so Sachen wie halt, welche Prozesse haben jetzt gesichert, dass der Impfstoff in so kurzer Zeit zugelassen werden konnte? Wer verdient hier an dem Impfstoff? Aber es sind manchmal auch Sachen wie tatsächlich, wie verhält es sich denn bei meiner persönlichen Vorerkrankung? Man hätte oder wird in der Zukunft wahrscheinlich sich sehr genau überlegen, wen man hier aktivieren muss, aufgrund welcher Bedarfe und Bedürfnisse. Mehr, als man das in der Vergangenheit getan hat.
Das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, gibt es in der Impfkommunikation noch einige Luft nach oben?
Wir sprechen ja über einen Zeitraum von 2 Jahren. Das hat sich viel getan. Ich weiß nicht, was diesen Herbst noch alles kommt, aber was werden wir in Zukunft haben, wenn es wirklich eine saisonale Impfung ist? Und wir werden auch die Frage natürlich auf dem Tisch haben, wer schafft es, mit wenig Zeitverzug für alle diese Informationsbedarfe zu decken? Könnte ich jetzt klar formulieren. Der Zeitverzug muss verkürzt werden, indem wir den Stand der Erkenntnis übersetzen können in handliche, laienverständliche Formate, also wie die Faktenbox, bei der ich dann gegenübergestellt sehen kann, was passiert, wenn ich impfe oder nicht impfe. Also die Übersetzung der Evidenz einschließlich der Ungewissheit ohne zu viel Zeitverzug für die Bevölkerung und das politische Handeln, das ist sicher eine Herausforderung, an der noch gearbeitet werden muss.
Bei solchen Fragen. Das ist auch ein großer Lernprozess gerade in Sachen Risikokommunikation.
Es ist ein Lernprozess, es ist aber auch ein Ressourcenprozess einfach. Es muss auch tatsächlich Akteure geben, die sagen, die sind dafür verantwortlich. Aus meiner Sicht wäre das jetzt zum Beispiel die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die dann sagt, okay, wir haben hier Informationsformate, bei denen wir diesen Stand regelmäßig aktualisieren. Und in gewisser Weise passiert das halt auch. Eine Regelmäßigkeit ist aber auch ein Jahr. Und die Frage ist, ob die ausreicht. Und das zu bewältigen ist halt auch sehr schwer. Ich sage ja nicht, dass es vom Himmel fällt. Die Ressourcen und die Wissenschaftler, die man dafür braucht, sind ja auch nicht, die muss man ja auch bezahlen.
Aber ist es nicht eh ein Widerspruch oder ein scheinbarer Widerspruch? Weil auf der einen Seite, um das Verhältnis von Nutzen und Schaden von Impfstoffen einschätzen zu können, müssen Menschen optimalerweise ausgewogen über den möglichen Schutz, aber auch über Nebenwirkungen des Impfens informiert werden, haben Sie gesagt. Auf der anderen Seite sollten und sollen ja in Impfkampagnen möglichst viele Menschen innerhalb kurzer Zeit zum Impfen motiviert werden. Mhm. Steht es nicht gegeneinander?
Es ist eine grundlegende, erstmal auch wissenschaftlich-theoretische Frage, inwiefern das informierte Entscheiden des Einzelnen nach der besten verfügbaren Lage der Erkenntnis im Widerspruch steht, dieser Freiraum, den er hat, zu dem gesellschaftlichen Ziel. Das ist die große Frage hier. Und das ist keine leichte Antwort. Wir haben eine empirische Annäherung versucht zu finden auf die Kritik hin, dass man gesagt hat, naja, wenn man die Leute mit den Faktenboxen über das Impfen, Nicht-Impfen informiert, dann schadet das doch eigentlich dem Ansinnen, dass wir möglichst viele impfen möchten. Aber in unserer Laborsetting, in einer quasi repräsentativen Online-Bevölkerungsstudie, haben wir zumindest zeigen können, dass tatsächlich auch mehr Personen, nachdem sie sich mit den Fakten um die mRNA-Impfung beschäftigt haben in Form einer Faktenbox, eher positiv das Nutzen-Schaden-Verhältnis bewertet haben. Und in einer weiteren Studie, dass es tatsächlich bei denen, die unentschieden waren vorher, tatsächlich einen kleinen Shift hinzu gab, ich würde eher impfen lassen. Und das ist der zentrale Punkt. Die Aufklärung, mit welchen evidenzbasierten Gesundheitsinformationsformaten auch immer, ist nicht notwendigerweise der wirksamste Weg, den Willen des Gesundheitsministeriums umzusetzen oder die gesellschaftliche Präferenz, die dadurch abgebildet wird. Es gibt wirksamere Wege. Wir wissen, die Möglichkeit einer Impfpflicht, die Möglichkeit von finanziellen Anreizen, die Möglichkeit von 2G, von Einschränkungen im öffentlichen Raum. Das sind alles Maßnahmen mit extrem vielen Nachteilen auch in bestimmten Aspekten. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich von der Aufklärung kurzfristig im Durchschnitt aller nicht den stärksten Effekt erwarten würde, weil, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, am Anfang steht das informierte Entscheiden. Das informierte Entscheiden ist nicht dafür da und die evidenzbasierte Gesundheitskommunikation ist nicht dafür da, eine bestimmte Präferenz zu stärken. Sie ist nicht dafür da. Es ist nicht dafür gemacht, Verhalten zu steuern. Es ist anders als die anderen Dinge, die ich genannt habe. Es ist kein Verhaltenssteuerungsinstrument der Politik. Es soll nur die Möglichkeit geben, seine freie Wahl nach dem Stand der Erkenntnis, idealerweise unter Einbezug der persönlichen Wünsche und Ziele und unter Einbezug der persönlichen Kontextfaktoren, der eigenen Physis, habe ich vorhin gesagt, des Alters und idealerweise auch ehrlicherweise im Gespräch mit einem Arzt oder einem Experten, der einem hilft bezüglich der Informationsbedürfnisse.
Wenn wir darüber reden, was man in Sachen Risikokompetenz aus der Pandemie generell lernen kann, ist es vielleicht auch der Punkt, dass wir ein gewisses Maß an Unsicherheit ertragen müssen? Weil gerade das, was Sie auch sagten, die Wissenschaft als Prozess, in dem neue Erkenntnisse gesammelt werden, die Wissenschaft, die vielleicht auch nicht gleich immer hundertprozentig die richtigen Antworten hat, sondern selbst ja immer wieder durch neue Forschung sozusagen Wissen dazu sammelt. Leute wünschen sich ja eigentlich Sicherheit, wünschen sich ja sozusagen klare Handlungsempfehlungen.
Also ich denke, dass in jedem Menschen da gewisse widerstreitende Tendenzen drin sind. Wir haben natürlich die Befunde, dass Leute gerne Illusionen von Sicherheit erliegen. Die möchten glauben, dass ein Testergebnis sicher ist. Aber interessanterweise ist der Anteil der Menschen gestiegen in der Pandemie, der verstanden hat, dass ein Testergebnis nicht sicher ist. In unseren Studien zu Schnelltests, wieder mit der Internetbevölkerung, war sozusagen die Größenordnung 5-8% der Leute, die noch der Meinung waren, dass es sicher ist, so ein Testergebnis. Und die meisten, denen war das klar, die haben verstanden im Verlauf der Pandemie, okay, ich kriege diese Sicherheit nicht. Genau diese Frage ist also nicht zu beantworten mit dieser generellen in Laboren immer wieder festgestellten Unsicherheitsaversion, sondern es geht schon um die Frage, unter welchen Bedingungen möchte ich Unsicherheit reduzieren, und da forschen wir jetzt halt auch weiter. Man kann einfach sehen, die Pandemie hat hier zumindest geöffnet ein Stück weit das Verständnis was getan wird dafür, dass Unsicherheit reduziert wird, aber vor allem, dass Unsicherheit existiert in wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das sind Dinge, die, glaube ich, vorher nicht so weit verbreitet waren.
Es gibt ein Zitat des englischen Autors Herbert G. Wells, der sagt, wenn wir mündige Bürger in einer modernen Gesellschaft möchten, dann müssen wir ihnen drei Dinge beibringen: Lesen, Schreiben und statistisches Denken. Das heißt, der vernünftige Umgang mit Risiken und Unsicherheiten. Mhm. Mangelt es uns da noch? Müssten wir da eigentlich mehr tun?
Wir kommen jetzt, denke ich, ja, gegen Ende mal zum Begriff der Risikokompetenz und der Frage tatsächlich, was diese auszeichnet und warum die wichtig ist. Also statistisches Denken als diese Ergänzung, das unterschreibe ich, das ist natürlich genau auch eine der, sag ich mal, grundlegenden Forderungen von Professor Gerd Gigerenzer, sozusagen der Direktor unseres Zentrums ist, schon seit längerer Zeit. Und ich würde es verfeinern wollen, weil die Risikokompetenz, ich habe ja vorhin über den Begriff des Risikos gesprochen, dass wir eigentlich im engen Sinne nicht von Schäden sprechen, sondern was ich weiß über die Konsequenzen und über die Optionen und Konsequenzen hinsichtlich eines Problems. Risikokompetenz bedeutet, man hat ein Set von Fertigkeiten, Fähigkeiten, aber auch Ressourcen, um ein kritisches Verständnis von unsicheren Ereignissen zu entwickeln, die notwendigen Informationen zu finden, zu bewerten und dann daraus auch tatsächlich nutzenbringend zu handeln oder danach nutzenbringend zu handeln. Das ist eine Risikokompetenz. Es geht über das statistische Denken ein bisschen hinaus. Ich hatte vorhin das Unterscheidungsproblem des Risikos, Problem der Unsicherheit, Problem des Risikos kurz gesprochen, hätte also hier die Kombination von, Sie haben viele Beobachtungen, Sie haben nicht zu komplexe Merkmalsstrukturen oder Sie haben zumindest genügend Beobachtungen für diese Komplexität und Sie können dann auch tatsächlich komplexe Lösungen vorschlagen. Und was Sie brauchen ist, Fähigkeit mit Statistiken umzugehen. Also der Empfänger muss mit Statistiken umgehen, der Empfänger unserer Faktenboxen müsste, wir machen es ja so leicht wie möglich, versuchen das, muss versuchen, diese Häufigkeiten gegenüberzustellen und sozusagen abzuwägen. Das heißt, es geht darum, ein statistisches Verständnis zu haben von Zahlen und Daten, wenn es um Probleme des Risikos geht. Und entsprechend müsste auch der Sender natürlich, die Politiker, die Wissenschaftler, die Medien, dann in der Lage sein zu sagen, okay, wie legen wir denn die Statistiken so dar, von diesen belastbaren Schätzungen, dass sie verstanden werden. Sie müssen in dem Moment eigentlich als Empfänger oder als Bürger, wenn Sie davor stehen, lernen, wie Sie die Ungewissheit für sich reduzieren können. Also zum Beispiel tatsächlich auch ganz elementar Medienkompetenz, deutlich überschneidet hier mit Gesundheitskompetenz, die Sache, okay, wie trenne ich Informationsangebote, die mir helfen sollen, eine evidenzbasierte Entscheidung zu treffen, von denen, die das nicht tun. Fakten von Meinung. Und das ist zu trennen, das ist sozusagen eine Unsicherheitsreduktion.
Ich frage mich, Sie als Risikoforscher, gehen Sie eigentlich selbst mit Alltagsrisiken sehr bewusst um? Also durchdenken Sie viele Probleme, machen Sie sich sozusagen Ihre eigene Faktenbox für trage ich den Helm jetzt auf dem Fahrrad oder macht er nicht sogar mehr Sinn auf der Treppe zu Hause? Oder das Leben ist ja kompliziert.
Ich würde da entschieden Nein sagen. Es ist so, dass ich mir die Gedanken mache ich, aber ich handle nicht unbedingt in der Weise, weil, also erstens kann ich nicht, ganz ehrlich gesprochen, nicht dieses systematisch die Erkenntnis der Menschheit zu den einzelnen Risiken ständig für meinen Alltag zusammentragen. Also das ist nicht möglich. Das meinte ich vorhin mit diesen Ressourcen, die man braucht, um zu wissen, wie ist es denn gerade der Stand der Erkenntnis. Das ist das eine. Zum anderen ist es auch so, dass eben auch, wie ich vorhin sagte, die persönlichen Wünsche und Ziele und die eigenen Kontextfaktoren eine große Rolle spielen. Und dass ich dann natürlich abwäge und dann für mich entscheide, bestimmte Dinge, dass ich für mich zum Beispiel das anders sehe. Grundsätzlich ist es natürlich richtig, ich gucke vielleicht anders als Risikoforscher, wenn wir es so nennen wollen, gucke ich natürlich anders drauf, weil ich mir die Gedanken darüber mache, zum Beispiel über die Einschätzung, ob das überhaupt was ist, was jetzt untersucht wurde, wo man sagen, gibt es eine statistische Antwort drauf, das wäre besser, das zu tun oder das zu tun, oder ob es nicht eben das nicht ist, sondern sagt, okay, wie verhalten sich denn eigentlich, Unsicherheitsreduktion meinte ich, wie verhalten sich denn nun eigentlich diejenigen, die es überstanden haben? Also, wie verhalten sich, also sozusagen andere Experten, Peers manchmal auch, also die Rolle von bestimmten Daumenregeln oder bestimmten Hinweisreizen, die mich leiten können, ist eine sehr große bei den Problemen der Ungewissheit. Darüber können wir heute nicht sprechen, aber grundsätzlich geht es da um die Frage dieser einfacheren Lösungsansätze, die robust funktionieren über viele Kontexte.
Herr Rebicek, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
Das war unser wissenswertes Gespräch zum Thema Risikokompetenz in Pandemiezeiten. Zu Gast Dr. Felix Rebicek, Kognitionspsychologe und wissenschaftlicher Leiter und Geschäftsführer des Harding-Zentrums für Risikokompetenz an der Universität Potsdam.